GFF Praxistalk, der Podcast für Glas- und Fensterprofis.
Die dritte Folge des GFF-Podcasts. Ich begrüße Sie am Mikrofon, Holger Dirks, Chefredakteur der GFF. Heute mein Gast Peter Schober. Er sitzt in Österreich, genauer gesagt in der Hauptstadt in Wien. Hallo, grüß Sie. Hallo, Herr Schober.
Grüß Herr Dirks, herzliche Grüße aus Wien.
Herr Schober, Sie sind nach über 40 Jahren in die Pension gegangen, sagt man, glaube ich, in Österreich.
Richtig, ja.
Und haben eine lange Karriere hinter sich im Bereich Fenstertechnik bei der Holzforschung Austria in Wien und sind sehr bekannt in der Branche. Sie kennen wiederum sehr, sehr viele Leute in der Branche. Dann bin ich jetzt tatsächlich mal neugierig, Herr Schober, wie waren denn so die ersten Tage nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Berufsleben?
Naja, bis jetzt ist es sehr angenehm. Ich bin jetzt seit 1,5 Monaten, also im Ruhestand oder Pension, wie es in Österreich heißt. Ich bin jetzt sozusagen noch im Urlaubsmodus. Ja. Also es könnte nicht besser sein. Das Wetter ist gut. Ich kann vieles unternehmen. Meine Lebensgefährtin ist zum selben Zeitpunkt wie ich in Pension gegangen. Also wir genießen im Moment diesen Zustand sehr, ja.
Ich kann mir aber vorstellen, Herr Schober, wenn man sich so lange wie Sie, ganzes Berufsleben, ganze Karriere mit den Themen beschäftigt, dann kann man natürlich so ganz auch nicht lassen davon. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie ist der Plan? Gehen Sie dann und wann mal ins Institut oder wie schafft man dann sozusagen den Umstieg dann richtig in die Pension?
Ich war jetzt 41 Jahre aktiv, also in der Holzforschung, auch mit dem Thema Fenster beschäftigt. Habe die Branche also sehr lange begleitet, habe jetzt aber mal fürs Erste sozusagen unter Anführungszeichen jetzt einen Schlussstrich gemacht. Meine Nachfolgerin und meine Ex-Mitarbeiterinnen werden das sehr sauber weiterführen. Ich bin auch regelmäßig in Kontakt mit ihnen und wenn hier Fragen auftauchen, mache ich das gerne. Ich persönlich habe noch einen Lehrauftrag an der TU in Wien, auch zum Thema Fenstertechnik. Den führe ich entsprechend weiter. Und ich habe noch ein, zwei Normenausschüsse, in denen ich aktiv bin, insbesondere das Thema Fenstereinbau. Dort bin ich Vorsitzender. Wir haben ja diese ÖNORM B5320, die aktuell überarbeitet wird. Das ist auch noch ein Normenvorhaben, das ich sicher fertig mache. Aber es gibt schon noch das eine oder andere Projekt, das ich noch gerne mitbegleiten und vielleicht auch dann verwirklichen werde.
Als Sie angefangen haben in den 80er Jahren, da ging es vor allen Dingen darum, da kam das neue Rahmenmaterial auf als Fensterprofil eben aus PVC in großen Stückzahlen, in großen Volumina. Und dann diskutierte man in der Branche, was ist besser, das klassische Holz oder doch das neue Material. Wenn man von heute auf diese Diskussion guckt, inzwischen ist es ja so, das wissen Sie besser als ich, jedes Rahmenmaterial hat seinen Marktanteil inzwischen. Holz ist nicht ganz verdrängt, aber PVC hat natürlich auch einen großen Marktanteil. Wenn Sie so zurückschauen, war das absehbar oder an was erinnern Sie sich in diesem Zusammenhang? Was ist vielleicht auch übertragbar auf heute, wo auch wieder über neue Materialien diskutiert wird?
In den 80er Jahren, wie Sie es gesagt haben, ist also PVC sehr stark aufgekommen, auch mit metallischen Verstärkungsprofilen, mehrere Kammern und dergleichen. Und PVC-Fenster haben sich wirklich am Markt etabliert. Das war natürlich auch ein bisschen eine Bedrohung für alle anderen, die jetzt klassische Fenster, also Holzfenster gefertigt haben. Und da ist ein Wettbewerb entstanden, der aus meiner Sicht, also aus heutiger Sicht, wenn ich so rückblickend bin, eigentlich ein bisschen unangenehm war. Weil jede Seite hat für sich beansprucht, sozusagen das bessere Rahmenmaterial zu sein und hat das mit irgendwelchen Studien, Forschungsberichten und dergleichen versucht zu belegen. Das hat sich aus meiner Sicht Gott sei Dank gelegt. Also wie Sie es gesagt haben, jedes Rahmenmaterial hat seine Stärken, aber auch seine Herausforderungen. Jedes Rahmenmaterial, das wir derzeit haben, hat seine Berechtigung, das muss man auch ganz klar sagen. Und ich bin sehr froh, dass also dieser Wettbewerb zwischen den Unternehmen eigentlich jetzt, was das Rahmenmaterial betrifft, ad acta gelegt wurde. Es wird in Zukunft wahrscheinlich noch ein bisschen jetzt wieder auftauchen mit dem Thema Nachhaltigkeit, was ja ganz ein großes Thema ist, Kreislaufwirtschaft. Also das ist sicher noch einmal ein Thema, wo die Rahmenmaterialien gefordert werden.
Stichwort Tropenhölzer, aber gerade auch, wenn man es überträgt, jetzt auf das Thema Nachhaltigkeit, das inzwischen natürlich auch in der Baubranche angekommen ist und durchdekliniert wird, mit CO2-Abdruck für einzelne Teile, für CO2-Abdruck einzelner Bauelemente, aber letztlich auch für gesamte Projekte. dass man hergeht und ausrechnet, wie viel CO2 ist entstanden, um eben das Gebäude zu errichten. Da geht es darum, den CO2-Abdruck der einzelnen Teile erst überhaupt erstmal zu messen und dann sozusagen dann auch in Bilanzen zu erstellen. Das muss zertifiziert werden und so weiter. Diese ganzen Prozesse laufen mehr und mehr. Jüngst auf den Rosenheimer Fenstertagen hat das IFT Rosenheim, das werden Sie wissen, Herr Schober, ja auch ein Produktlabel in die Richtung vorgestellt. Was ist Ihr Eindruck davon?
Schauen Sie, diese Diskussion hat eigentlich in den 80er Jahren begonnen. Da hat das Umweltbewusstsein erstmal so ein bisschen Einzug in die Baubranche gehalten. Also ich kann jetzt auch nur aus österreichischer Sicht sagen, ne? Wir hatten damals eben die Themen Tschernobyl. In Österreich wurden Kraftwerke nicht gebaut oder nicht in Betrieb genommen. Und dieses Umweltbewusstsein hat dann dazu geführt, dass es eine massive Tropenholzdiskussion gegeben hat und bei uns in Österreich also die Tropenhölzer eigentlich komplett verschwunden sind. Also vor allem das Mahagoni oder die Mahagoni-Ersatzhölzer wie Dacryt Meranthe, Sipo, Lauern und dergleichen gibt es de facto in Österreich nicht mehr. Jetzt sind wir dann zurück auf unsere heimischen Holzarten, also vor allem Fichte, Tanne, Lärche, das waren so, sind unsere Hauptholzarten. Und das hat dann dazu geführt, dass wir, was jetzt das Rahmenmaterial betrifft, sozusagen das Fensterkantel jetzt unter Anführungszeichen erfunden haben. Die Kollegen in Rosenheim haben also diese laminierten Fensterkanteln sehr in den Vordergrund gestellt und mit ihren Richtlinien sozusagen die Marktreife und den Marktdurchbruch gewährleistet. Wir haben von unserer Seite assistiert mit dem Thema keilgezinkte Fensterkantel. Auch das hat sozusagen im Zuge dessen dann die Marktreife erreicht und wir haben also ein sehr homogenes, hochwertiges Rahmenmaterial bekommen. Was jetzt den CO2-Fußabdruck betrifft, haben wir die Problematik, dass das ein sehr komplexes Thema ist. Und wenn wir heute so eine Studie erstellen, was dem Rahmenmaterial aus ökologischer Sicht können, dann ist das für die meisten unserer Kunden nicht verständlich. Was wir brauchen, ist in Zukunft ein System, wo wir sozusagen die Umweltrelevanz so einfach darstellen können wie das Energiethema. Einen U-Wert, je kleiner der U-Wert, desto besser. Wir können aber nicht alle umweltrelevanten Einzelthemen durchdeklinieren und den Kunden damit alleine lassen. Was hier der richtige Weg ist, glaube, das ist im Moment nicht durch. Das IFD hat jetzt einen neuen Vorschlag gebracht, der auch komplex ist, aber sich am Ende des Tages dann in einer Prozentzahl sozusagen ausdrückt. Das ist schon ein Ansatz aus meiner Sicht, der in die richtige Richtung geht. Ob es der Weisheit letzter Schluss ist, ja, wird dann sozusagen die Zukunft zeigen, ja.
Ein Thema, das hatten wir gerade, ist das Thema Nachhaltigkeit, CO2-Abdruck. Sie haben es gesagt. Ein anderes Thema ist die weitergehende Automatisierung, Mechatronik am Fenster, am Bauelement, Lüftung. Gerade das Thema automatisierte Lüftung etc. war natürlich in der Pandemie plötzlich ein sehr, sehr großes Thema. Und Herr Schober, im Vorgespräch, das kann man ruhig hier sagen, im Vorgespräch haben Sie etwas irritiert oder etwas mit Unverständnis darauf reagiert, wie die Branche mit den Themen, gerade auch was das Positive angeht, die positiven Themen herausstellt, die eben das einzelne Produkt auch ausmacht, das eigene Produkt in dem, gerade im Zusammenhang mit Lüftung, aber auch was solare Gewinne angeht. Und da sagten Sie damals, warum spricht man da nicht drüber, über das Positive, sondern man spricht, Stichwort solare Gewinne, man spricht natürlich ganz oft immer nur über die Verluste, in dem Falle, wenn man die Werte ausweist für das Produkt. Ist das auch so was, wo man in Zukunft anders drüber reden wird und vor allen Dingen, wie könnte man das tun?
Also aus meiner Sicht war die Branche hier geschlafen und hat das jetzt wirklich jahrzehntelang ausschließlich ihre Verluste deklariert. Ja, und hat sich immer wieder den Vorwurf gefallen lassen müssen, das Fenster ist ja schlechter wie die Wand. In Wirklichkeit gewinnen wir über solare Energie sehr viel Energie und wir haben in Summe auch jetzt über die Wintermonate gerechnet eine positive Energiebilanz. Wir haben ein Plus-Energiefenster. Und wir sind nicht in der Lage, dieses Plus-Energiefenster auch entsprechend in den Markt zu applizieren. Unsere Schweizer Kollegen sind da weiter. Die haben einen äquivalenten U-Wert. Also die rechnen eben jetzt die Verluste dazu und kommen damit auf einen negativen U-Wert. Also ich glaube, da ist die Branche dringend aufgefordert, sich hier ein Modell zu überlegen und auch normativ zu verankern, wo sie sagen, wir haben ein Plus-Energiefenster, wir sind eigentlich der einzige Bauteil in der Gebäudehülle, der nämlich auch Energie gewinnen kann. Und da spricht keiner darüber. Also wir sind, ja, ich sage jetzt wirklich blöd genug, dass wir ausschließlich unsere Verluste verkaufen und über unsere Gewinne nicht sprechen. Und das ist ein ganz ein großes Thema. Das Fenster hatte grundsätzlich zwei ganz zentrale Schwerpunkte seit Anfang an. Das ist Lüften und Licht. Also Luft und Licht. Ja, das ist so das Kernthema, das auch kein anderes Bauteil in dieser Qualität liefern kann. Und auf diese Grundanforderungen, auf diese Stärken des Fensters müssen wir uns deutlich stärker fokussieren. Sowohl jetzt, was die Lüftung betrifft, als auch was Licht betrifft. Gerade bei der Lüftung bin ich der Meinung, dass wir, Sie haben jetzt gesagt, Automatisation, ich würde es lieber formulieren, als Assistenzsysteme in die Fenster integrieren, die den Kunden unterstützen, wenn es notwendig ist. Aber, und das haben wir auch gelernt bei einigen Projekten, die wir gemacht haben, wir beschäftigen uns ja mit dem Thema Mechatronik im Fenster sehr intensiv, haben da auch einige Neuentwicklungen gezeigt von unserer Seite, so Studien, wie ein Fenster in Zukunft ausschauen könnte. Und da ist das Thema Lüften, das eben über Motoren angetrieben wird, angesteuert wird, ein ganz wesentliches Thema. Aber, und das ist auch entscheidend, das mussten wir lernen, das Fenster öffnen oder das Erlebnis Fenster öffnen soll beim Kunden bleiben. Also ein vollautomatisiertes Fenster wird aus unserer Sicht nicht die Akzeptanz am Markt finden. Eine Unterstützung, eine Assistenz im Bereich des Lüftens, ja. Aber der Kunde soll ohne weiteres aufstehen, zum Fenster gehen und das Fenster sozusagen händisch öffnen, Kontakt mit der Außenwelt aufnehmen. Was ist auf der Straße los? Was macht die Nachbarin? Geht der Wind? Wie stark ist der Wind? Was haben wir für Temperaturen? Ist es feucht? Und, und. Dieses Erlebnis muss beim Kunden bleiben. Das sollten wir dem Kunden keinesfalls nehmen. Aber, wie gesagt, Assistenzsysteme, die ihn unterstützen bei gewissen Dingen oder auch wenn er nicht zu Hause ist, unterstützen, das ist sicherlich etwas, was das Fenster gut machen kann und das man in Zukunft eben auch in das Fenster fix integrieren sollte. Das große Thema aus meiner Sicht ist ja beim Kunden das Thema Komfort. Ja, den Kunden interessiert die Technik dahinter ja überhaupt nicht. Ja, er will einen Bezug nach außen haben, er will Licht haben, er will Luft haben. Er will Behaglichkeit haben, er will Barrierefreiheit haben. Wie wir das technisch lösen, ist dem Kunden eigentlich völlig egal. Und wir haben das ja relativ schön erlebt jetzt bei den Wärmeschutzanforderungen und bei den U-Werten. Ich kann mich erinnern, da hat es eine richtige U-Wert-Olympiade zwischen den Unternehmen gegeben und in jedem Katalog ist groß der U-Wert drinnen gestanden und wieder ein Hundertstel besser geworden. Ja, das gibt es heute nicht mehr. Der Kunde geht davon aus, dass wir ein energetisch optimales Fenster liefern, das tun wir auch. Und es wird auch nicht mehr hinterfragt, ob ich jetzt dann einen U-Wert von 0,82 oder von 0,79 habe, ist in Wirklichkeit nämlich auch nicht mehr relevant.
Ein Thema, was Sie über Jahre verfolgt haben, was auch immer mal wieder Vortragsthema war, ist das Thema Vakuumglas. Ist inzwischen so, dass ein großes Unternehmen auch auf dem europäischen Markt damit aufgetreten ist. Die Produkte sind da, sie sind definiert und kommen auch jetzt in den Markt. Und das war ja eine Lösung, Herr Schober, vor allen Dingen auch, wenn es darum ging, zu modernisieren im Bestand, gerade auch was historische Gebäude angeht. Aber jetzt geht es natürlich auch darum, Volumina zu erzeugen. Und begleiten Sie das noch, dieses Thema?
Ja, das Thema ist für uns ein ganz zentrales Thema. Also wir arbeiten jetzt seit 2013, 2012 sehr intensiv mit Vakuumglas, nämlich mit der Anwendung von Vakuumglas, nicht mit der Entwicklung von Vakuumglas, sondern wie können wir Vakuumglas vernünftig und richtig in die Anwendung bringen. Und da haben wir sozusagen zwei Zugänge. Das eine ist das Bestandsfenster, wo wir Vakuumglas einsetzen, wo es sich hervorragend eignet ist zur Sanierung von Gründerzeithäusern mit Kastenfenstern, weil wir also die 4 mm Flotglasscheibe, die da drinnen ist, super gegen eine 6 mm Vakuumglasscheibe mit einem U-Wert von 0,7 oder darunter tauschen können, eine perfekte Performance kriegen und mit dieser Einzelmaßnahme Energieeinsparungen von gut 10% bei einem Gründerzeithaus haben, was über diese Einzelmaßnahme wirklich sehr, sehr viel ist. Aber der andere Ansatz ist, neue Fenster. Neue Fenster heißt für uns aber auch Neukonstruktion. Wir wissen, dass wir beim Vakuumglas natürlich über diesen Randverbund, also dieses Glaslot, das hier verwendet wird, eine massive Wärmebrücke haben und dass wir einen sehr tiefen Glaseinstand brauchen, um das entsprechend zu kompensieren. Wir haben dazu eben Lösungsvorschläge erarbeitet, indem wir die Vakuumglasscheibe sozusagen außen, wenn Sie so wollen, auf den Flügel kleben, elastische Klebung, haben damit einen Glasabstand von etwa 4 cm und erreichen also mit Gläsern, die also U-Werte haben von unter 0,5, Gesamt-U-Werte für das Fenster von 0,55, 0,56. Da sind wir wirklich wieder sozusagen einen Schritt nach vorne gegangen und können die Performance noch einmal deutlich senken, brauchen aber dafür entsprechende Konstruktionen. Ich glaube, Vakuumglas, wenn überhaupt, dann eine Hybridlösung, also sozusagen ein Isolierglas, wo eine Scheibe dann Vakuumglas ist, ist sicherlich ein Ansatz für die heutige Konstruktion, aber das volle Potenzial spielt sie dann aus, wenn wir wirklich beginnen, jetzt Fenster für Vakuumglas zu bauen. Wie gesagt, das Bessere ist das Feind des Guten und das Vakuumglas ist in der Hinsicht deutlich besser. Wie gesagt, wir arbeiten jetzt seit mehr als 10 Jahren damit und haben sehr, sehr positive Erfahrungen mit diesen Gläsern gemacht, sowohl aus Asien, aus USA, aber natürlich jetzt vor allem aus Europa. In den letzten 5 Jahren haben wir eigentlich nur mehr europäisches Glas verwendet. Die Hoffnung, die ich hege, ist, dass wir mehr Hersteller kriegen. Ja, dass sich also andere Unternehmen jetzt auch dazu aufraffen können, solche Anlagen zu installieren und in Betrieb zu nehmen, weil die Nachfrage ist groß. Wir haben in Österreich einige große Bauunternehmen, die jetzt auf Vakuumglas insbesondere in der Sanierung setzen. Und die Lieferzeiten sind schon deutlich zu hoch, sage ich jetzt einmal aus der Sicht der Bauherren, ja.
Das habe ich tatsächlich auch schon gehört. Ich kann mir aber vorstellen, da muss man tatsächlich auch auf den Markt vertrauen, auf die Marktkräfte, dass wo es Möglichkeiten gibt, sich zu positionieren als Unternehmen, dann werden die in der Regel auch genutzt, von welchen Unternehmen dann tatsächlich auch immer. Und automatisch entstehen dann mehr Kapazitäten, die sich dann vielleicht verdoppeln, verdreifachen, wie auch immer. Ob das dann tatsächlich auch sich preislich dann auswirkt, das ist dann noch ein ganz anderes Thema. Ich würde aber sagen, gerade auch vor dem Hintergrund, was das Gewicht angeht, der einzelnen Elemente, der Flügel, wenn wir bei Zweifachverglasung sind, aber erst recht bei Dreifachverglasung, dann ist es natürlich gerade auch vor dem Hintergrund nur zu wünschen, dass die Technik hier relativ bald skaliert und auf Volumen kommt. Denn gerade auch im Zusammenhang mit dem Fachkräftemangel haben wir auch schon mehrfach berichtet, dass da auch gerade was das Personal vor Ort angeht, die Betriebe natürlich auch schauen müssen, wie kann ich mein Personal entlasten. Und gerade auch in der Sanierung habe ich eben nicht den Kran vorm Haus, den ich beim Neubau habe und der mir vielleicht dann das Rack mit den einzelnen Elementen mal eben in die von mir aus 10. Etage hebt. Das habe ich halt nicht in der Sanierung. Wie weit sind wir da eigentlich noch weg? Sie sind kein Hellseher, Herr Schober, aber Sie sind sehr, sehr tief drin in den Themen. Wie weit, was das Skalieren angeht, also was erwarten Sie in den nächsten 5 Jahren? Denn wir haben ja im Grunde genommen die Situation, dass europaweit die Sanierung stockt und gerade auch politisch gewollt ist, das zu forcieren.
Ich glaube, dass die Sanierung nächstes Jahr ganz massiv kommen wird. Gerade in Österreich wurde jetzt also ein großes Paket von der Regierung freigegeben, was die Sanierung betrifft. Wenn wir CO2 reduzieren wollen, müssen wir in die Sanierung. Die Neubauten sind ohnehin auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir reden davon, dass wir alle Ölheizungen und Gasheizungen bis 2040 außer Betrieb nehmen wollen. Wenn wir das tun und wenn wir auf Wärmepumpen oder ähnliche Systeme umsteigen wollen, dann brauchen wir eine gut sanierte Hülle. Und erst dann können wir entsprechende Heizungssysteme hier installieren. Und Hülle heißt natürlich auch entsprechende Fenster. Und da können wir, glaube ich, sehr, sehr viel bewegen. Das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Hebel, die wir da drinnen haben. Egal ob jetzt mit Vakuumglas oder ohne Vakuumglas. Da können wir sehr, sehr viel tun. Wir haben bei uns selber jetzt eine Studie abgeschlossen zur Sanierung von Altfenstern so aus den 80er, 90er Jahren. Und rein durch einen Glastausch und einen Dichtungstausch, also beim Glastausch Richtung U-Wert jetzt auf jeden Fall unter 1, Richtung 0,7. Bei einem Dichtungstausch können wir die Dichtheit eines Fensters um den Faktor 7 verbessern. Nur durch einen Dichtungstausch, ja. Zugerscheinungen komplett ausschalten, ja, die Luftdurchlässigkeit oder den A-Wert ganz dramatisch senken. In Summe schaffen wir Energieeinsparungen, die bis zu 2/3 des Fensters gehen, das wir also in den 80er Jahren eingebaut haben. Also heute ist Zweischeiben Isolierglas ohne Beschichtung, ist heute leider immer noch Standard. Und wenn wir das tun, dann schaffen wir schon sehr, sehr viel. Natürlich haben wir nichts, was jetzt den Maueranschluss betrifft. Der ist genauso gut oder schlecht, wie er vorher war. Also ein Fenstertausch ist natürlich immer noch die Lösung, wo wir sagen können, okay, damit haben wir einen modernen Bauteil. Auch bei Altfenstern, gerade zum Beispiel Mahagonifenster, die heute noch also tiptop sind, die wirklich in einem tollen Zustand sind, nach 40, 50 Jahren Einsatz, heißt es aber dann auch Beschläge tauschen, heißt es aber auch die Dinge wieder gangbar machen, tischlermäßig zu überarbeiten und, und. Das heißt, eine gute Sanierung eines, in dem Fall jetzt Holzfensters, wird mit Sicherheit so viel wie ein Neufenster kosten. Wahrscheinlich sogar aufgrund der handwerklichen Tätigkeit etwas mehr. Allerdings, der Wunsch des Kunden wird erfüllt. Ne? Das bleibt sozusagen sein wertvolles, gewohntes, wie auch immer, Mahagonifenster in der Wand. Ist eine Lösung, die wir auf jeden Fall mit andenken müssen. Wir müssen den Bestand auf einen guten Standard bringen.
Im modernen Bauen, Herr Schober, da war jetzt gerade von den jungen Architekten, da wurde mit großflächigen Glasflächen gearbeitet und geplant. Aber irgendwann kam auch die Hebeschiebetür auf und gerade in den letzten Jahren ist ja der Anteil der Hebeschiebetüren massiv gestiegen. Und Sie sagten mir im Vorgespräch, aus Ihrer Sicht wäre das gerade das Thema Schieben nicht nur auf das, gerade auf die Hebeschiebetür beschränkt, sondern man müsste auch mal diskutieren und überlegen, was ist eigentlich mit dem Schiebefenster, das ja hier im europäischen Markt gar nicht etabliert ist, sondern eben in der Regel das Drehkippfenster.
Wir haben natürlich bei uns, jetzt wenn wir mal von zentraleuropäischen Raum reden, ist das Drehkippfenster das Fenster. Ja. Das hat irgendwann die Entwicklung in den 60er Jahren begonnen, wurde sogar irgendwann einmal genormt und alle bauen das und das ist ein Topfenster. Erfüllt die Anforderungen perfekt, aber aus meiner Sicht ist das Fenster und die Beschläge und alles, was da drum herum ist, ich sage einmal, ausoptimiert. Also da kann es vielleicht noch den einen oder anderen kleineren Schritt geben, aber den großen neuen Wurf wird es im Innendrehkipp nicht geben. Auf der anderen Seite, wie Sie sagen, ist das Schiebefenster, nein, die Schiebetür zuerst einmal, ja, durchaus etwas, was der Kunde sehr, sehr gut annimmt. Hebeschiebe Türen sind heute Standard. Jeder Kunde wünscht sich so etwas, auch wenn sie preislich doch im oberen Segment angesiedelt sind. Was mich ein bisschen wundert ist, warum die Branche noch nicht den Weg eben zum Schiebefenster gefunden hat. Noch dazu, wo unsere Grundrisse immer kleiner werden. Also Wohnraum ist teuer. Die Wohnungen werden kleiner und ein großer Flügel, der irgendwie in den Raum steht, steht eigentlich nur im Weg herum. Das heißt, das Schiebefenster mit den dazu passenden Beschlägen. Das muss ich jetzt wirklich dazu sagen. Also nicht einen Hebetürbeschlag sozusagen auf das Fenster schrauben, sondern wirklich Beschläge auch für geringere Gewichte und dergleichen zu entwickeln, ist für mich ein ganz zentraler Ansatz für die Zukunft. Wir selber haben dazu ein Abstellschiebefenster entwickelt, dass wir sozusagen vor die Wand abstellen und dann auf die Seite schieben können und die Parkposition des Fensters ist außen vor der Wand. Das hat auf der Bau in München also ganz großes Echo gefunden. Auch die österreichischen Fensterhersteller sind also ganz massiv darauf angesprungen und wir haben jetzt auch einen Beschlagshersteller, der diesen Ansatz jetzt wirklich zu einem fertigen und letztlich dann auch im Handel erhältlichen Beschlag fertig entwickelt. Das ist aber jetzt ein Ansatz. Da gibt es sicherlich noch mehrere Lösungsansätze, wie man das tun kann. Aber da ist die Fenster- und Beschlagsindustrie massiv gefordert, sich damit auseinanderzusetzen.
Das sagt Peter Schober, lange Jahre Abteilungsleiter Bautechnik und Fachbereichsleiter Fenster an der Holzforschung Austria in Wien. Herr Schober, es war sehr interessant. Haben Sie vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
Gerne. Es freut mich, wenn ich ein bisschen aus meiner Erfahrung erzählen kann. Und ich glaube auch, dass das Fenster insgesamt auf einen sehr, sehr guten Weg ist. Es ist das entscheidende Bauteil in der Gebäudehülle. Wir müssen uns, glaube ich, noch ein bisschen oder immer dem aktuellen Stand der Technik anpassen, vielleicht ein bisschen besser vermarkten.
Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute, einen guten Start sozusagen in einen neuen Lebensabschnitt, so sagt man ja heute. Und kann mir aber vorstellen, wenn ich sie so höre, dass man sie wahrscheinlich dann doch noch auf der einen oder anderen Veranstaltung sehen wird in Zukunft.
Schauen wir mal, wie sich es entwickelt. Im Moment passt einmal alles so, wie es ist. Danke.
Alles Gute, das war Folge 3 des Podcasts von der GFF. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, sagt Holger Dirks.
GFF Praxistalk, der Podcast für Glas- und Fensterprofis.